Also ich möchte heute an die Predigt der letzten Woche anknüpfen. Die Predigt jetzt ist die letzte in der Reihe Barmherzigkeit. Wir hatten ja im Frühjahr angefangen, hatten 4 Predigten in Folge und jetzt sind 3 Predigten fast in Folge gewesen. Ich habe jetzt die letzte dazu. Dann habt ihr vielleicht genügend gehört über Barmherzigkeit in diesem Jahr. Es wurde gerade schon gesagt, Helmfried Marczewski hat letzte Woche über den barmherzigen Samariter gesprochen. Und wenn ich sage, ich knüpfe daran an, knüpfe ich natürlich auch daran an. Es gibt aber jetzt keine Verbesserung der Predigt von letzter Woche, sondern eine im besten Sinne Erweiterung. Zumindest habe ich die Predigt so gehört, als ich sie geschrieben habe. Und ich möchte noch ein paar Schritte weitergehen. Als ich die von Helmfried nochmal gehört habe und diesen Bibeltext aus Lukas 10 noch mehrmals gelesen habe, da bin ich immer wieder am Anfang der Geschichte hängen geblieben. Bevor nämlich Jesus hier diese Beispielgeschichte von diesem barmherzigen Mann erzählt hat, da hat ein jüdischer Lehrer der Schriften, ihn gefragt, was muss ich getan haben, um das ewige Leben zu erben, um das ewige Leben zu erlangen, um das ewige Leben in Besitz zu nehmen oder daran teilzuhaben. So startet diese Geschichte oder der Bericht um diese Begegnung. Und das hat mich beschäftigt, weil mir nicht gleich klar war, was der barmherzige Samariter mit dem ewigen Leben zu tun hat. Und es hat mich geärgert und darum mache ich heute hier an der Stelle weiter, um vielleicht Antworten zu finden. Zuerst will ich eine Frage zum Mitdenken stellen, die da am Anfang ansetzt, wo ich mich geärgert habe. Wann beginnt eigentlich das ewige Leben? Wann beginnt das ewige Leben? Beginnt es nach deinem Tod? Wenn das ewige Leben nach deinem Tod beginnt, wenn das so ist, dann können wir die Erzählung rund um den barmherzigen Samariter nur so verstehen, dass unser barmherziger Verdienst, das, was wir leisten an Barmherzigkeit, im Leben gesammelt wird und nach unserem Tod uns als Lohn in Form von ewigem Leben ausgezahlt wird, so wie ein Erbe. Nur, dass das irgendwie nicht passt, weil ja der erbt, nicht das verdient, was er erbt, weil ja eigentlich auch jemand anderes sterben muss, damit ich erbe. Und außerdem wird Gott nach meinem Tod meine Taten, davon bin ich überzeugt, zwar anschauen und auch beurteilen, aber sie werden mir nicht helfen, ins ewige Leben einzugehen. Ich werde höchstens durch den Kram, den ich angestellt habe, hindurch, wie einer, der dem Feuer entgeht, gerettet werden. Ja, so schreibt es Paulus im 1. Korinther 3, Vers 15. Ich werde durch den Kram, den ich angestellt habe, wie durch ein Feuer hindurchgehen, aber wie einer, der aus dem Feuer gerettet wird. Ja? Also, so ist es mit den Taten. Diese Verdienstvorstellung vom ewigen Leben, das dann eintritt, wenn mein Leben zu Ende ist, gab es lange Zeit im Christentum, sie ist aber nur zum Teil biblisch. Jesus spricht an anderen Stellen vom ewigen Leben auch ganz, ganz anders. Nämlich so: Ewiges Leben beginnt schon jetzt. Heute, hier, in dem Moment, wo du Gott nahe kommst, wo du zulässt, dass er dir nahe kommt. Wo heute Gottes Liebe dein Leben bestimmt, da trifft die Ewigkeit Gottes in dein Leben. Ewigkeit heißt hier, Gott ist völlig anders als du, und das ist aber nicht schlimm, denn er ist trotzdem da und er ist für dich da. Ewiges Leben heißt aber auch, Gott ist nicht nur für dich da. Gott hat dich in eine Welt mit vielen Menschen gestellt. Das ewige Leben des lebendigen Gottes ist für alle da. Und es stimmt auch, wenn wir im Text vom barmherzigen Samariter reingucken und weitergehen. Da fragt Jesus diesen Mann, diesen Lehrer der Schriften, eine Frage zurück, was denn im Gesetz steht, also im jüdischen religiösen Gesetz, wie man am ewigen Leben Anteil haben kann. Jesus stellt die Frage zurück und die Antwort dieses Lehrers der Schriften ist nicht, ja, ich muss alles richtig machen. Nein, das sagt er nicht. Die Antwort lautet, liebe Gott und deinen Nächsten. Wenn du das tust, dann hast du bereits Anteil an der Ewigkeit Gottes. Bereits dann lebt Gott in dir, bereits dann bist du erfüllt von Gottes Kraft und er ist da. Ja, und dann fragt der Lehrer der Schriften, nachdem Jesus ihm gesagt hat, ja, gut, richtig. Dann fragt der Lehrer der Schriften weiter, ja, und wie jetzt? Was jetzt? Wer ist denn jetzt mein Nächster, dem ich barmherzig sein soll, den ich lieben soll? Und dann erzählt Jesus diese Geschichte und sagt mit dieser Geschichte zusammengefasst, sei du barmherzig. Er nimmt dafür ein Beispiel, das für die damalige Zeit wahrscheinlich ein ziemlich praktisches, lebensnahes Beispiel war. Offenbar, ein Mann wird verprügelt und ausgeraubt. Und ich will jetzt fragen, was treibt diesen samaritanischen Helfer in dieser Beispielgeschichte, die Jesus dann erzählt, was treibt den samaritanischen Helfer dazu, dass er handelt, während die anderen, die Frommen, nicht helfen, die die Schriften eigentlich kennen? Und die Antwort steht im Vers 10, Lukas 10, 23. Dieser Samaritaner hilft, weil er Mitleid hat. Während den frommen Männern das Mitleid fehlt und sie wegschauen, geht der Ausländer oder hat der Ausländer Mitleid. Das ist doch verrückt. Also warum helfen sie, die beiden Tempeldiener, die Gläubigen, ihm nicht? Warum tut der Fremde das, was Gott will, und die Frommen tun nicht, was sie tun sollen, um am ewigen Leben teilzuhaben? Sie müssten das doch besser wissen. Ich habe hier lange überlegt, woher kommt das nötige Mitleid, das einen zum Handeln bewegt. Es scheint offenbar nicht die in Anführungsstrichen richtige Nationalität der Gläubigen zu sein oder der richtige Glaube. Also ich meine damit die richtige Religion. Offenbar nicht. Woher kommt das nötige Mitleid, das einen zum Handeln bewegt? Und ich glaube, Mitleid entsteht dann, wenn ich nah an jemanden dran bin. In der Geschichte geht es um einen Mann, der zu einer Notsituation eines völlig Fremden dazukommt und sich fragen muss, geht es mich etwas an oder nicht? Bin ich nah dran oder nicht? Wie nah ist mir dieser Ausgeraubte? Und dann habe ich gemerkt, als ich mir diese Fragen gestellt habe, diese Frage stellt man sich nicht im echten Leben. Ja, entweder man ist berührt oder nicht. Ich sehe nicht irgendwas und denke, ah, Moment, welchen Grad der Nähe hat dieser Mensch mir jetzt? Ich glaube, dass man von etwas berührt ist, wenn man schon eine bestimmte Grundeinstellung mitbringt. Nämlich, wenn ein anderes Geschöpf leidet, leide ich auch, weil wir beide Gottes Schöpfung sind. Mitleid kann nur dann empfunden werden, wenn ich einen anderen als Teil meiner Gemeinschaft sehe und wahrnehme und verinnerlicht habe. Wenn ein Geschöpf ein anderes Geschöpf auch als solches ansieht, wie habe ich am ewigen Leben teil? Ich übersetze es mit den Worten, die ich bis hierhin benutzt habe. Wie habe ich am ewigen Leben teil, wenn ich mein Mitgeschöpf ernst nehme und ihm dieselbe Würde einräume, die auch ich habe, die uns allen von Gott, dem Ewigen, gegeben ist? Wenn wir also vom ewigen Leben reden und von Barmherzigkeit reden, dann werden wir immer von Gemeinschaft reden müssen. Wenn wir vom ewigen Leben reden und von Barmherzigkeit reden, dann müssen wir immer von Gemeinschaft reden. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir sind alle füreinander und aufeinander zu geschaffen. Man könnte auch sagen, ewiges Leben bedeutet Gemeinschaft. Als Gott das Leben gemacht hat, da hat er uns zueinander in Beziehung gesetzt. Wir lesen das in der Schöpfungserzählung ganz am Anfang der Bibel, wie alles ineinander greift und zusammengehört. Ne, da wird ein Entwurf gemacht, wie alles aufeinander aufbaut, so im Leben eine sehr grobe Zeichnung, aber es zeigt, es geht das eine nicht ohne das andere und dann wohnt das eine in dem anderen. Es ist ein grobes Regal, was uns zeigt, so ist die Erde aufgebaut, es gehört alles zusammen. Und nachdem Gott den Menschen geschaffen hat, das ist, finde ich, einen unwahrscheinlich klugen Text, nachdem Gott den Menschen geschaffen hat, da merkt er, dass es für den Menschen nicht gut, wenn er alleine ist. Ich denke hier nicht an einen einzelnen Menschen. Ich denke hier an viele, viele Menschen, die alle in ein und derselben Schöpfung leben, aber alle nur auf sich schauen. Die alle vorbeigehen auf der anderen Straßenseite und nicht den Geschlagenen, Ausgeraubten dem helfen. Gott will aber, dass sie einander anschauen. Das merkt Gott. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Im ersten Mosebuch, also Genesis Kapitel 2, Vers 18 lesen wir, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Also, nur mal so nebenbei, er sagt nicht, ich will diesem Mann, den ich gemacht habe, eine Frau schaffen, damit sie ihm hilft. Sondern er schreibt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und was macht Gott? Er macht nicht nur einfach ein zweites Mal Menschen, zweite Garnitur, die dann Menschen zweiter Klasse wären, weil sie ja nachher erst geschaffen wurden. Nein, er nimmt eine Hälfte vom Menschen und macht zwei neue aus den beiden Hälften. Rippe steht da nicht, nur mal so, es steht da Seite. Ich sage Hälfte. Er nimmt die Hälfte und macht zwei neue aus beiden Hälften. Bildhaft wird aus Mensch, Mann und Frau, das, was wir sehen und vorfinden. Und es ist die engste Einheit, die aufeinander bezogen ist. Mit dieser Geschichte ist gesagt, Menschen brauchen einander. Sie sind aufeinander hingeschaffen. Diese Erzählung will uns also kein patriarchales Familienbild vermitteln, sondern dass wir aufeinander zugeschaffen sind. Gott stiftet Gemeinschaft. Das ist der Punkt in dieser Geschichte. Gott hat vorgesehen, dass es uns wehtut, wenn ein anderer leidet. Gott stellt uns als Menschen in die Schöpfung und sagt, kümmert euch. Gott hat dich ins Leben gerufen und an einen Ort gestellt. Dich, der du hier bist heute. Um dem Leben zu dienen, damit du Anteil hast an seinem göttlichen ewigen Leben. Und ich sage, was für ein Segen. Toll. Gott hat gute Ideen, stellt sich das gut vor. Das ist lebendig, das ist Leben. Wer ist in dieser Welt also dein Nächster? Ich möchte an dieser Stelle kurz an Helmfrieds Aufzählung erinnern, wer ist mein Nächster? Die leidenden Kinder oder Erwachsenen von nebenan oder die Tiere in Massentierhaltung oder die immer kaputter gehende Erde, also Schöpfung. Und ich denke, ja, das müssen wir uns fragen, was berührt uns? Wo ist das, was mich berührt? Und genau diese Frage stellt ja auch der Lehrer der Schrift an Jesus. Wer ist mein Nächster? Aber Jesus dreht am Ende dieses Denken genau um. Ich glaube, Helmfried hat das auch anklingen lassen. Deswegen hast du nochmal die Frage vorhin wiederholt. Ja? Wem kann ich Nächster sein? Jesus sagt ja nicht, dieser Ausgeraubte ist dein Nächster, sondern er fragt, welcher Mann von den dreien, die da hingekommen sind an diesen Ausgeraubten, war für den Ausgeraubten der Nächste. Damit stellt sich uns nicht zuerst die Frage, wer könnte denn mein Nächster sein, sondern wir müssen uns fragen, für wen bin ich der oder die Nächste? Und zwar jetzt. Wo werde ich gebraucht? Und du kannst natürlich, wenn du Not siehst, irgendwie auf Abstand gehen. Klar, das kannst du machen. Auf die andere Straßenseite. Dann bist du nicht mehr der Nächste und nicht verantwortlich. Aber indem du das tust, und jetzt komme ich zum ewigen Leben zurück, trittst du selbst aus der göttlichen Lebensgemeinschaft dieser Schöpfung heraus, die Gott gestiftet und gewollt hat. Dann nimmst du nicht teil am ewigen Leben. Du ziehst dir mit deinem eigenen Handeln das Gericht der Trennung von Gott zu. Und das ist hart, aber so ernst schien es Gott zu sein, als er die Menschen für die Gemeinschaft mit sich und untereinander geschaffen hat. Das stellt sich Gott vor. Das ist seine Idee vom Leben. Und genau das ist es, was Gott uns aus lauter Liebe schenkt. Gemeinschaft mit Menschen und Gemeinschaft mit sich selbst. Und damit diese Gemeinschaft, die heilsame Gemeinschaft, gepflegt wird, fordert er vom Menschen, sei barmherzig. Zum Schluss erinnere ich noch daran, was Jesus Christus, als er der Gott unter uns war oder überhaupt als der Gott unter uns gegeben hat, damit wir wieder und immer wieder die Kraft bekommen, die wir brauchen, damit wir barmherzig leben können. Jesus Christus hat das Abendmahl gegeben. Im Abendmahl stellt der lebendige Gott seine Gemeinschaft wieder her. Wenn irgendwo jemand das Abendmahl im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes feiert, dann ist Gott so barmherzig zu uns, dass er uns wieder neu hineinnimmt in sein ewiges Leben. Sein altes Versprechen. Uns wieder versichert. Uns stärkt. Und wenn wir dann aus dieser Gemeinschaft heraus leben und mit Menschen in Kontakt kommen, die Probleme haben, dann bist du vielleicht die eine, der eine, der Gott, der von Gott beauftragt wurde, das Problem zu lösen. Könnte ja sein. Das ist nämlich Gemeinschaft. Gott will gesunde, lebendige Gemeinschaft für alle Menschen am Ende. Dass wir das an allen Ecken dieser Erde sehen, dass es nicht so ist, das ist schlimm und bedauerlich und es darf aber nicht beim Uff bleiben. Sondern wir als Kirche Jesu arbeiten daran, dass Gemeinschaft gesund wird und wächst und heilsam ist. Denken wir einmal an den Segen, den wir oft am Ende des Gottesdienstes hören. Ich zitiere: Der Friede Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt. Genau das braucht diese Welt. Wir sind eine Keimzelle des Lebens und der Hoffnung für diese Welt. Diese Welt braucht, und jetzt komme ich zum abschließenden Gedanken, der vielleicht ein bisschen herausfordernd ist, diese Welt braucht keinen Wohlstand und kein Reichtum. Das Gegenteil von Not ist nämlich nicht Wohlstand. Weil Wohlstand nicht Probleme löst. Das Gegenteil von Armut ist auch nicht Reichtum, weil ja Reichtum alle Probleme löst. Sondern das Abendmahl mit seiner herstellenden Gemeinschaft, die Leben bedeutet, sagt uns etwas ganz anderes. Nämlich, das Gegenteil von Not und Armut heißt nicht Wohlstand und Reichtum, sondern Gemeinschaft. Das Gegenteil von Not und Armut heißt Gemeinschaft. In Gemeinschaft geschieht Barmherzigkeit. Das drückt das gemeinsame Abendmahl aus. Und in der Gemeinschaft Gottes finden Menschen das ewige Leben. So bindet Jesus in dieser Begegnung mit diesem Lehrer der Schriften das zusammen mit der Barmherzigkeit. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, in der Barmherzigkeit die Grundeinstellung ist. In der Barmherzigkeit der Puls von allem ist, was wir tun. Und dass Gemeinschaft gesund und gut wachsen kann. Dass Menschen in Gemeinschaft kommen und spüren, hier ist mehr, als dass wir hier zusammen sind. Sondern hier wird Gott sichtbar und Gott lebendig. Amen.